Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge immer wieder VfL. Mit dabei ist der Tobi.
Hallo.
Langsam wird es Zeit für eine neue Anrede, Ansprache, Begrüßung. So.
Deinerseits oder meinerseits? Also ich finde meine immer sehr kompakt und knackig. Insofern
Ich finde, bei dir sollte man vielleicht mal gucken. Also es sind dann, da kann man glaube ich am meisten dran ändern.
Nee, meinst, also, kann man noch ein bisschen was rausholen? Ja gut, kann ja, schon sein. Kann man
so ein Hallihallo, wie geht's euch so? Sowas wäre doch was.
Ja, doch, kann man mal überlegen, ja. Das hört ihr dann bei der Nachbesprechung.
Wir schreiben es dann auf und vermerken uns das und gucken dann nie wieder drauf. So, dann, wir sind jetzt in der Vorbesprechung vor dem Würzburg-Spiel. Kurz die Übersicht zufolge. Wie immer werden Tobi und ich einmal vorher über die Pressekonferenz reden. Ansonsten ist in der Woche nicht viel passiert über die Startelf, wobei man da ja auch schon sagen kann, dass Thomas Reis in der Pressekonferenz eigentlich mal eindeutige Andeutungen gemacht hat, wer in die Startelf kommt, teilweise es sogar schon gesagt hat. Und im Anschluss haben wir wieder ein Gegnergespräch dabei, und zwar habe ich mich mit Tobi Grimm unterhalten. Er ist Stadionsprecher bei den Würzburger Kickers in Würzburg, also eine bekannte Stimme, nicht nur weil er Stadionsprecher ist, sondern auch Moderator bei 106,9 Radio Gong. Und ja, mit ihm habe ich ein bisschen über die Kickers gequatscht, natürlich über den Sieg gegen den HSV, den wir Bochumer und Bochumerinnen natürlich auch sehr gerne gesehen haben. Und die Kickers kommen morgen ins Ruhrstadion und der VfL sollte jetzt spätestens seit deren Spiel gegen den HSV gewarnt sein, aber eigentlich schon seit den Spielen davor, wo die Kickers halt eigentlich beschissen wurden vom DFB.
Ja, da war auf jeden Fall viel Pech dabei, ne? Das lässt sich nicht anders sagen. Wissen also, ja, was heißt Pech? Also das war schon, du hast schon gesagt, Beschiss. Also das war auch ein Thema, da können wir direkt mit reinnehmen, was in der Pressekonferenz nochmal angesprochen wurde. Da wurde Thomas Reis dann gefragt, ob er da jetzt ein bisschen Angst hat, dass quasi der Unparteiische dann so ein bisschen das noch im Hinterkopf hatte, dass Würzburg eben zuletzt, naja, eher benachteiligt wurde und dann, sage ich mal so, fragwürdige Elfmeter für Bochum eher nicht geben wird. Ne? Da hat Reis aber nur gesagt, dass er jetzt da keine große Angst vor hat. Er an sich ja auch, also er meint, bei ganz klaren Sachen gibt es den Videobeweis, wobei man da jetzt natürlich sagen kann, gut, eigentlich waren die Sachen auch ziemlich klar und der Videobeweis hat nichts gemacht. Also er ist ja trotzdem nicht jemand, der da irgendwie Angst vor hat, dass das jetzt nachhaltig in die Hose geht mit dem Videobeweis, und hat halt auch gesagt, wenn wir unser Spiel durchbringen, haben wir es quasi selber in der Hand, dass wir überhaupt nicht solche Entscheidungen irgendwie brauchen, und dann ist das auch nicht so wichtig. Also er hat auf jeden Fall keine Angst vor.
Ich denke auch gerade dieser Punkt mit dem das eigene Spiel durchbringen wird vor allem nach dem Spiel gegen Aue jetzt enorm wichtig sein für den VfL, weil gegen Aue hat das einfach nicht geklappt und jetzt muss es halt klappen. Danny Blum hat, meine ich, in einem Interview vorher gesagt, dass man die Kickers quasi gar nicht zum Zug kommen lassen will, und man muss trotzdem halt einfach aufpassen. Ich finde, die Kickers sind, also die sind natürlich Letzter, aber die Tabellensituation spiegelt halt einfach absolut nicht deren Leistung wider. Du hast es jetzt schon gegen den HSV gesehen, darüber habe ich mich auch mit Tobi unterhalten. Also, das ist jetzt ganz komisch immer. Wir haben so viele Tobis in letzter Zeit hier im Podcast. Damit habe ich mich mit ihm darüber unterhalten, dass die Kickers einfach sehr stabil momentan stehen, sich auch gezielt in der Winterpause verstärkt haben. Und dementsprechend wird es halt auch selbst ohne Fehlentscheidungen oder ohne Schiedsrichter, die jetzt die Kickers vielleicht ein bisschen mehr durchgehen lassen, wird es schon schwierig genug für den VfL.
Genau, ja, ich meine, da habe ich euch wahrscheinlich auch noch drüber unterhalten, aber was Reis dafür halt auf jeden Fall angeführt hat, ist ja einfach der Punkt, dass eben bei Würzburg sich im Winter ein bisschen was getan hat, da einige neue Spieler zugekommen sind, die eben auch, sag ich mal, die natürlich mit in die Situation reingenommen wurden, in der sie jetzt stehen, aber eben nicht dafür gesorgt haben, dass man in der Situation ist und dadurch einfach ein bisschen freier sind im Kopf. Und hat auch gesagt, also das ist für die, die haben jetzt momentan ein paar Spiele gehabt mit HSV, wo sie ja zuletzt gewinnen konnten, dann eben aber auch mit Kiel oder Fürth, wo es natürlich ein bisschen unglücklich war, haben sie jetzt auf jeden Fall so ein paar Spiele gehabt, wo sie ja prinzipiell immer der Underdog waren, ne? Also wo klar ist, gut, die müssen da nichts holen, was für die Spieler natürlich auch immer so ein bisschen positives Licht gibt, ne? Weil sie dann wissen, wir können jetzt hier den Großen ärgern und die Großen wissen, wir müssen das eigentlich gewinnen. Das gilt für unser Spiel jetzt natürlich auch wieder, und da hat Resser gesagt, das ist ein Ding, er hofft bei denen, dass sie es dann auch in den Spielen auf den Rasen kriegen, wo sie dann wieder die Spiele wirklich gewinnen müssen, weil es gegen direkte Konkurrenten ist. Aber er weiß halt auch, dass jetzt sowohl bei den Gegnern deren letzten Wochen, beziehungsweise auch bei unseren nächsten Gegnern, dass es da halt immer die Situation war, dass eben der Größere vielleicht ein bisschen mit dem Kopf zu tun hatte. Und das ist halt ein Punkt, was wir auf jeden Fall am Samstag in den Griff bekommen müssen, damit wir unser Spiel eben durchdrücken können, was Daniel Blum ja, wie du schon gesagt hast, auf jeden Fall vorhat. Das heißt, wir haben einen Mann, der jetzt absolut wieder Bock hat, in der Startelf zu stehen und vermutlich auch die Chance bekommen wird. Und da können wir uns alle auf jeden Fall drauf freuen.
Ja, das hat man ja dann schon gegen die Aue gesehen, was dann für Torgefahr und Danny Blum halt dann immer wieder ausstrahlt und wie viel Zug er zum Tor hat. Er sucht dann auch einfach mal den Abschluss, auch wenn es dann halt nicht von Erfolg gekrönt ist. Aber er probiert es halt und das macht ihn so gefährlich. Und du hast es dann auch gerade schon angesprochen, dieses Problem des VfLs in den letzten Wochen ist ja auch einfach diese fehlende Konstanz, die man halt, also man bringt nicht mehr die Leistung auf den Platz, die man noch in der Hinrunde auf den Platz gebracht hat. Und wenn man das jetzt halt gegen Würzburg schafft, dann wird es gar kein Problem. Und das ist auch egal, das ist es halt jetzt, was den VfL in dieser Saison so stark macht, egal gegen wen man spielt, wenn man halt wirklich seine Leistung für über 90 Minuten auf den Platz bringt, so wie man es gegen Hamburg gemacht hat, wie man es gegen Düsseldorf und so weiter gemacht hat, ich muss da glaube ich jetzt nicht alle Spiele aufzählen, dann wird, also das klingt jetzt doof, aber dann kann man jeden einfach schlagen und halt auch hat bei jedem Gegner einfach die Chance, da zu gewinnen und ist halt dann auch mit der Spielweise, wie man spielt, einfach dann meistens die bessere Mannschaft.
Ja, also ich meine, im Unterschied zu vielleicht vergangenen Jahren, wo man gegen Top-Teams immer gesagt hat, da bräuchten wir einen wirklich, wirklich guten Tag, ist es jetzt so, dass wir einfach nur mal einen Tag brauchen, wo wir unsere Leistung wirklich abrufen. Und wir müssen ja nicht mal überperformen. Also es reicht, wenn wir so spielen, wie die Jungs theoretisch alle spielen können, um eben auch gegen die Großen zu punkten. Und was halt momentan wirklich das Problem ist, was wir jetzt aber auch oft genug schon angesprochen haben, ist halt wirklich der Punkt, dass man gegen die Kleinen sich immer ein bisschen schwerer getan hat, wobei wir da auch oft genug, deswegen stehen wir auch da, wo wir momentan stehen, trotzdem, trotz nicht guter Leistung, Punkte eingefahren haben. Das muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Kommt halt jetzt darauf an, dass uns das jetzt wieder gelingt, wobei ich mich sehr darüber freuen würde, wenn es eben auch mal wieder mit einer guten Leistung klappt, damit man dann mit einem gesunden Selbstvertrauen in die nächsten Wochen gehen kann, denn die werden ja schwer genug für uns.
Genau, also ich weiß nicht, wie du es siehst, mich ärgern momentan halt einfach auch vor allem nach dem Sieg von Würzburg gegen Hamburg so Spiele wie gegen Aue oder Hannover umso mehr, wo man halt einfach die ganze Zeit nicht seine Leistung gebracht hat und dementsprechend halt dumm Punkte hat liegen lassen, weil was wäre gewesen, wenn man da dann auch mal halt angefangen hätte Fußball zu spielen. Gegen Aue hat man es halt zum Schluss versucht, aber da war es dann schon zu spät. Gegen Hannover hat man es die ganze Zeit nicht versucht, so hätte man da einfach dann normalen Tag erwischt und keinen schlechten Tag, dann würde man halt jetzt an der Tabellenspitze stehen und so ist es jetzt halt einfach, dass vier Teams mit 42 Punkten in der zweiten Liga auf den ersten vier Plätzen stehen und die Tordifferenz jetzt auch nicht so unterschiedlich ist, also das wird in den nächsten Wochen sehr, sehr, sehr stressig für uns und ich glaube, wir werden da alle mit grauen Haaren wieder rausgehen.
Wenn man ja, das auf jeden hat. Fall. Also die nächsten Wochen, gerade mit den direkten Duellen, werden absolut stressig. Ich glaube, da hat jeder vor jedem Spiel dann noch mal ein bisschen mehr Herzklopfen als sonst, auch wenn man natürlich leider nicht dabei sein kann. Das ist, denke ich mal, was uns allen fehlt, aber zumindest haben wir noch ein großes Ziel, beziehungsweise haben momentan die Situation, dass wir total vorne noch drin sind, eben mit den noch drei anderen Teams, was auch eine Situation ist, die sowohl Reis als auch Sesi so noch nicht irgendwo gesehen haben. Also sie meinen auch, für sie ist das erste Mal, dass sie sowas mitbekommen und sind aber stolz, dass sie eben Teil dieses Quartetts sind, das da oben noch mitbestimmen darf. Und das Ziel ist natürlich, wie es schon oft genug gesagt wurde, am Anfang hieß es immer, wir wollen lange oben dran bleiben. Jetzt muss man mittlerweile so weit gehen, dass man, gut abgesehen davon, dass wir jetzt gerade Dritter sind und nur die Tordifferenz nicht ganz passt, mittlerweile muss man eigentlich so weit gehen zu sagen, nicht oben dran bleiben, sondern oben bleiben, ne? Weil wir ja wirklich oben sind. Und da gilt es jetzt alles in den nächsten Wochen reinzuhauen. Und da muss dann eben morgen der erste Schritt gemacht werden. Mit natürlich wieder ein paar Veränderungen im Kader. Wir haben es schon ein bisschen angeteasert.
Ja, also das oben dranbleiben hat eigentlich ganz gut funktioniert. Das hat so gut funktioniert, dass man jetzt halt einfach punktgleich mit allen anderen drei Teams da oben ist. Und jetzt dann, wie du schon so gesagt hast, das nächste Ziel halt oben bleiben. Am besten noch mindestens einen Tabellenplatz gut machen. Am liebsten zwei Tabellenplätze gut machen und dann erfolgreich aus den nächsten Wochen rausgehen, sodass man mit einer breiten Brust in den wirklichen Endspurt gehen kann. Und ja, die Änderungen im Kader bzw. in der Startelf hat Thomas Reis ja schon eigentlich gesagt. Also in der Innenverteidigung wird Saulo Dekali spielen für Maxim Leitsch und es ist sehr wahrscheinlich, dass Danny Blum wieder auf den Flügel zurückkehren wird.
Genau, es ist so, dass Herbert Bockhorn die Woche jetzt, ich glaube heute zum ersten Mal, also am Freitag das erste Mal ins Training wieder eingestiegen ist und deswegen noch nicht zur Verfügung steht für das Spiel am Samstag, aber aller Voraussicht nach nächsten Woche wieder. Das heißt aber eben auch, dass auf den offensiven Flügelpositionen ein Platz im Kader frei wird, beziehungsweise dass ein Mann in die Startelf rücken muss. Und da hat man jetzt natürlich neben Blum noch eventuell ein Pantovic, der das machen könnte, aber es deutet alles darauf hin, dass dann die Blumen reinrücken darf. So offen war Thomas Reis dann auch, dass er da gesagt hat, dass die Tendenz auf jeden Fall in die Richtung geht. Und ich denke mal, da haben wir eben, wie du gerade auch schon gesagt hast, in der letzten Woche ja gesehen, dass ein Danny Blum wieder absolut wichtig für uns sein kann. Und ja, ist jetzt auch, sag ich mal, gegen Würzburg ist es auch ein guter Gegner, um wieder reinzukommen, ohne jetzt in Würzburg zu nahe treten zu wollen. Also es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr schweres Spiel, aber ich denke mal, Danny Blum tut sich auch ein bisschen leichter, wenn er da das erste Mal wieder ran darf, als wenn es dann in den direkten Top-Duellen ist, ne?
Ah, weiß ich aber tatsächlich gar nicht so, weil wie schon gesagt, Würzburg steht hinten sehr stabil, die geben eigentlich wenig Räume und das wird dann schon schwierig für einen Blum, da sich ein bisschen entfalten zu können. Ich glaube, da fällt es ihm leichter, wenn er halt gegen Teams spielt, die halt selber mitspielen wollen, wo er dann halt auch mal Konter fahren kann, weil ich glaube, Konter gegen Würzburg sind eher unwahrscheinlich, außer man schafft es wirklich halt dann da früh für klare Verhältnisse zu sorgen, sodass Würzburg öffnen muss und dann kann man Konter fahren, aber wenn es lange 0-0 steht, desto weniger Platz wird halt ein Blum bekommen und desto mehr muss er da sich dann gegen ein, zwei Würzburger abrackern. Ich glaube, das wird schon sehr, sehr schwierig für ihn.
Ja, das stimmt. Wobei, also, ich sag mal, er wird, wie du schon gesagt hast, auf jeden Fall weniger Platz haben, sprich irgendwie schnelle Konter oder so oder viel Platz zum Flanken wird er wahrscheinlich nicht bekommen, aber ist halt dadurch auch ein bisschen gefordert, mal 1-zu-1-Duelle für sich entscheiden zu können, was natürlich auch nicht schlecht ist, ne? Also, wenn er da wieder ein bisschen ins Dribbling reinkommt, hat er letzte Woche auch schon ein paar Mal gezeigt, dass er dann irgendwie mal im Abwehrspiel noch vorbeigeht und die Flanke reinschlägt. Das kann er natürlich gegen Würzburg oder muss er dann gegen Würzburg sehr wahrscheinlich auch wieder auf den Platz bringen.
Ja, worauf ich natürlich wieder gespannt bin, ist von VfL Stats auf Twitter die Geschwindigkeitsstatistik. Also wie sich das jetzt im Vergleich zu Würzburg auslegt mit unseren schnellen Außenspielern. Die Würzburger haben natürlich mit Fälscher jetzt einen stabilen Außenverteidiger wieder dazugeholt, der da zumindest eine Seite zumacht, mit Arne Falk auf der anderen Seite ein Routinier. Ich weiß zumindest, ich vermute, dass Falk jetzt nicht der schnellste ist, deswegen denke ich, dass man da einen Tempovorteil hat. Wie es jetzt bei Fälscher aussieht, weiß ich nicht genau, aber ich bin mal gespannt, ob man da dann wieder ein bisschen mehr Räume schaffen kann, weil das war ja auch das Problem gegen Aue, dass die Außen gar nicht so die Räume geschaffen haben, beziehungsweise nicht die Räume genutzt haben, wenn da mal welche da waren.
Ja, was halt auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass jetzt in den letzten Wochen schon fast, also so ein bisschen, ich finde, Holtmann hatte teilweise wieder, dass er so ein bisschen besser drin war, also was jetzt Flanken und Abschlüsse angeht, aber jetzt in der letzten Woche, das war ja von beiden ein Totalausfall, sowohl von Holtmann als auch von Bockhorn, wobei Bockhorn sich natürlich jetzt diesmal nicht beweisen kann, aber da ist es auf jeden Fall an der Zeit, dass die Außen mal wieder zeigen, dass sie Szenen initiieren können, damit auch ein Zolli in der Mitte nicht so in der Luft hängt. Das war ja auch gegen Aue jetzt nicht wirklich viel. Das war ja offensiv allgemein nicht viel, weil eben ein Joule aus dem Spiel genommen wurde. Das wäre natürlich sehr, sehr spannend, wie sich das dann morgen auf dem Platz zeigt. Ob wieder versucht wird, ein Joule komplett aus dem Spiel zu nehmen und wie dann von unserer Seite diesmal Lösungen gefunden werden. Wobei ich da eben, wenn Danny Blum auf dem Platz ist, schon ein bisschen optimistischer bin, weil er anders als ein Bockhorn dann auch eher ein Spiel mal noch an sich reißen kann und dann auch vielleicht ein bisschen zentraler agiert, um die Bälle dann selber zu verteilen, wenn er merkt, dass im Robert da die ganze Zeit einer auf dem Fuß steht, ne?
Ja, das wird sich zeigen, aber ich denke halt, da wird auch in der Woche drüber gesprochen worden sein und da werden sich Lösungen, beziehungsweise doch Lösungen für mögliche Probleme, wird da das Trainerteam in der Hinterhand haben. Aber das ist halt, denke ich, für mich auch das größte Problem, was halt der VfL dann wieder haben wird, weil wenn du einen Joule Platz lässt, dann entfaltet sich das offensiv halt ganz anders bei uns. Also wenn er da seine Freiräume bekommt und sich kreativ ausleben darf, dann fliegt da früher oder später ein Ball über die Abwehr durch und dann ist dann Zolli, ein Blum oder vielleicht sogar ein Holtmann frei vorm Keeper. So, dann...
Ich hoffe, ein Blum oder ein Zolli.
Dann hast du da halt dieses Problem nicht so, was du gegen Aue hattest. Aber wenn er halt nicht die Freiräume bekommt und er da wieder einen Schatten hat, dann wird es schwieriger. Aber da, wie schon gesagt, werden Lösungen gefunden worden sein. Und das wird sich dann morgen zeigen, was genau da sich das Trainerteam ausgedacht hat.
Genau. Wir können vielleicht noch kurz darauf schauen, wer stattdessen, also Malajic ist ja nicht im Kader, das steht ja schon fest wegen der Sperre und eben Bockhorn, der noch nicht fit genug ist. Da hat Reis sogar auch benannt, wen er in den Kader reinschickt. Und zwar zum einen brauchen wir dann defensiv noch eine Ersatzoption von der Bank. Also hoffentlich ist man im Spiel nicht darauf angewiesen, aber natürlich will man immer jemanden auf der Bank haben. Deswegen rutscht Boboi wieder in den Kader rein. Und dann ist es auch so, dass offensiv schon mal Novotny wieder dabei sein darf und eventuell ja auch wieder eine Option ist, dann um später im Spiel noch eingewechselt zu werden.
Stimmt, er war ja nicht gegen Aue im Kader. wegen, ich glaube, in der Watt stand Trainingsleistungen. Dann rotiert er da jetzt wieder rein. Dann gucken wir mal, ob er seine Chancen bekommt. Aber ich denke halt trotzdem, dass eher ein Gamvula vorher eingewechselt wird als er.
Ja, das war ja zuletzt meistens so. Wurde teilweise auch kritisiert, weil ja viele Gamvula nicht mehr so bei uns sehen, auch mit dem Kopf und wie auch immer. Ich fand es halt sehr unglücklich letzte Woche, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Es wäre halt wichtig, dass der Mann sich einfach mal wieder belohnt mit einem Tor. Dann würden, denke ich mal, auch einige wieder das ein bisschen anders sehen, wenn er uns mal wieder 3 Punkte sichert mit einem oder 2 Toren. Aber so ist es halt momentan echt eine sehr, sehr schwierige Situation. Kann man mal schauen. Ich hoffe nun, also ich weiß halt nicht so ganz, ob ein Gamvula quasi eher für uns wieder wichtig werden kann, wenn er so ein entscheidendes Tor schießt oder ob er sich sein Selbstvertrauen erstmal darüber holen muss, dass er quasi bei einer Führung eingewechselt wird und dann irgendwie, was weiß ich, das 3-0 schießt oder so. Also so ein bisschen mit weniger Druck quasi die Chance hat, Abschlüsse zu machen. Ich weiß nicht, was für ihn da persönlich besser ist. Also man kann ja auch nicht in seinen Kopf reingucken. Aber irgendwas muss da jetzt mal passieren, damit der Junge noch irgendeine Rolle für uns spielen kann. Und ich meine, es gibt ja viele, die sagen, ja, verkauf den, schick den weg. Aber in der Form, wie er ist, zahlt er ja auch keiner eine anständige Summe Geld für. So ehrlich muss man ja sein. Und da hoffe ich sehr, dass er sich noch mal ein bisschen mehr in Fokus bringen kann. Auch wenn nur als Edeljoker, aber auch da hat man ja, wenn man dann mal früh genug gebracht wird, gegen Aue kam er ja sogar in der 45. Ja, ne?
Ja,
meine ich. Dann hat er ja auch genug Zeit, um dann eben mal ein paar Tore zu schießen und da hoffe ich sehr, dass das jetzt endlich mal wieder gelingt.
Ja, ich bin da bei dir. Also ich weiß halt auch nicht, was für ihn das Beste ist und ich glaube, das ist auch eher so eine Sache für einen Psychologen, zu gucken, wie er da jetzt am besten aus seiner Form, aus seiner Formkrise rauskommen kann, beziehungsweise weiß es halt Silvia selbst am besten. Aber ich wünsche ihm einfach halt bald wieder ein Erfolgserlebnis, auch dass halt diese ganzen, ja, Kritik will ich teilweise gar nicht mehr sagen, weil das schon für mich an Beleidigung grenzt, was du da teilweise lesen musst im Internet, dass halt diese Beleidigung abflacht, aber naja, das ist halt das Typische, da, ich glaube, Silver könnte jetzt sogar anfangen, jedes Spiel 2 Tore zu schießen, die Leute würden halt dann immer noch ihn kritisieren und beleidigen, ja, genau, deshalb. Ich glaube, egal wie er jetzt zum Saisonendspurt in Form kommt, die Stimmen werden vielleicht ein bisschen weniger, aber es wird halt trotzdem immer noch irgendwas da sein. Ich finde auch diese Vorwürfe, dass er nicht mehr mit dem Kopf bei uns ist, finde ich immer ganz schwierig bei einem Fußballer, weil, wie du schon sagst, er hat selber nichts davon, wenn er keine Leistung bringt. So, er möchte ja halt auch bei einem guten Verein als nächstes spielen, der sich halt sportlich verbessern, aber mit solchen Leistungen spielt er sich halt einfach nicht in den Fokus. Also warum wirft man einem Spieler vor, dass er nicht mehr mit dem Kopf beim VfL ist, dass er keine Lust mehr hat? Was für einen Mehrwert hat Silver davon, wenn er jetzt hier lustlos auftritt? So, sind einfach alles sehr, sehr unglückliche Situationen. Da kommt halt das eine zum anderen, das Selbstbewusstsein fehlt. Dann will er halt manchmal auch Sachen einfach erzwingen und möchte unbedingt den Ball da jetzt irgendwie ins Tor hämmern. Das ist halt so und hoffen wir einfach, dass er da bald wieder rauskommt und sein Erfolgserlebnis wieder hat.
Ja, das wäre für alle Seiten das Beste. Selbst die momentan beleidigen, freuen sich über VfL-Tore. Insofern hoffen wir einfach mal, dass es jetzt wieder klappt.
So, und dann kommen wir auch schon zum Gegnergespräch, wohin wir jetzt überleiten. Das sind, ich glaube, das waren knackige 30 Minuten. Das haben wir Anfang der Woche aufgenommen. Das hört jetzt wie immer im Anschluss hier dran mit Tobi Grimm. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Und dann hören wir uns bei der Nachbesprechung wieder. Auf Wiedersehen.
Viel Spaß beim Gespräch. Ciao, ciao.
Und da sind wir dann jetzt auch schon beim Gegnergespräch und wir haben für aktive Hörer und Hörerinnen wieder eine bekannte Stimme dabei, nämlich Tobi Grimm. Hallo.
Servus, eine bekannte Stimme, boah, das ehrt mich jetzt aber.
Ja, du warst ja auch derjenige, der bei der Gegnervorstellung am Anfang der Saison die Kickers vorgestellt hat. Bist dann einmal nochmal zu dir kurz, du bist Stadionsprecher bei den Kickers, Moderator bei 106,9 Radio Gong. Also... Mhm. In Würzburg kennt man auf jeden Fall deine Stimme, wenn man es auch vor allem mit den Kickers hält.
Das stimmt und leider müssen sie auch die kennen oder kennen sie auch die, die es nicht mit den Kickers halten. Das ist dann ihr Problem. Wir haben ja noch so ein paar kleinere Rivalitäten in der Stadt, beziehungsweise auch im angrenzenden Schweinfurt, aber ist halt so. Ne? Die Stimme ist halt jetzt Kickers gebrandet, aber ist ja auch schön. Ist ja auch schön. Ja, stimmt. Nochmal danke für die Einladung. Ich wollte ja beim Hinspiel eigentlich schon Teil des Podcasts sein, aber habe es natürlich wieder mal komplett verdummt dann, habe es dann zu spät gelesen und dann habt ihr den Podcast schon ohne mich aufgenommen. Aber jetzt zumindest zum Rückspiel soll es dann funktionieren.
Ja, Das stimmt, da war was. Aber jetzt hat's geklappt und ich denke mal, für dich ist jetzt die Situation auch mehr oder weniger einfacher beziehungsweise optimistischer zu beschreiben als noch in der Hinrunde. Denn ich finde, die Kickers haben sich jetzt in den letzten Spielen gefestigt. Also sind immer mit derselben Aufstellung angetreten. Dann natürlich viel Pech, oder was heißt viel Pech? Ordentlich beschissen worden auf gut Deutsch gegen Fürth und Kiel, aber trotzdem immer gute Leistung gezeigt. Jetzt vor kurzem dann der Sieg gegen den HSV. Da nochmal herzlichen Glückwunsch dazu und vielen Dank auch, können wir aus Bochumer Sicht sagen.
Gern doch.
Was hat sich denn alles verändert seit dem letzten Aufeinandertreffen der Mannschaften? Also der Trainer ist auf jeden Fall schon mal wieder ein anderer.
Richtig. Also vielleicht gleich fangen wir von vorne an mit dieser ganzen Trainerdiskussion. Das war natürlich jetzt, und ich glaube, das wird auch der ein oder andere oder werden eigentlich fast alle aus dem Verein so unterschreiben. Jetzt natürlich sehr unglücklich, wie diese ganze Geschichte gelaufen ist. Auch das Kapitel dazwischen da mit Marco Antwerpen gibt es viele, die würden das am liebsten auch komplett ausblenden. Also es hat halt nicht so gepasst, sagen wir es mal so. Aber jetzt mit Bernhard Trares ist ein Trainer bei uns, der zu, ach, ich würde sagen, ich will nicht übertreiben und sagen 1000%, ich einige mich mal auf 500% zum Verein passt. Also Bernhard ist ein super Typ. Der auch wirklich eine Vision hat, der eine Idee hat, der natürlich mit einem Kader arbeiten muss, den er jetzt nicht zusammengestellt hat. Und deshalb war natürlich die Wintertransferphase schon nochmal recht wichtig, in der dann ja auch unser neuer Sportvorstand Schuppi, also Sebastian Schuppan, dann auch tatkräftig eingekauft hat, sage ich mal. Also das war dann ja die erste Transferphase, in der er hauptverantwortlich war. Wir wissen ja alle, wie es ist. Das ist ja bei euch so wie bei uns so, Wintertransferphasen. Also da kriegst du natürlich jetzt nicht die 1A-Spieler, aber ich denke, wir haben die 1B-Spieler, wenn man dann überhaupt da eine Wertung reinbringen will, auf alle Fälle erwischt. Und haben uns da im Winter doch, glaube ich, echt ganz gut verstärkt. Also Rolf Welcher hinten rechts ist ja auch schon gestandener Spieler, der auch schon in Bundesliga und Co. unterwegs war. Dann Marvin Pieringer, sensationeller Nachwuchsspieler von Freiburg, der da zu uns gekommen ist an den Main. Hašek, der von Spartak Prag kam, der auch immer besser ins Spiel letztendlich reinfindet. Also da waren schon wirklich jetzt ein paar Verpflichtungen dabei im Winter, die, und das hast du ja selbst auch schon gemerkt, uns qualitativ deutlich angehoben haben.
Ja, also ich habe dann jetzt auch das Spiel gegen den HSV verfolgt. Nachdem es dann 2-0 stand, habe ich mir gedacht, okay, jetzt zögere ich mal meine Fahrt nach Hause ein bisschen heraus und gucke mir das Spiel dann nur bis zum Ende an. Und da ist mir halt aufgefallen, dass, okay, offensiv ist es natürlich schwierig, gegen den HSV Akzente zu setzen, aber defensiv standen die Kickers einfach saustabil. Und da hat dann jeder einfach mit nach hinten gearbeitet und es wirkt einfach so, dass es halt eine Mannschaft ist, wirklich, die da auf dem Platz steht, was ja auch finde ich recht, also ist nicht immer selbstverständlich, dass ein Verein, der auf dem letzten Tabellenplatz steht, halt mit so einer geschlossenen Mannschaft da immer auftreten kann.
Ja, also gut, was die Defensive angeht, ist natürlich Christian Strotig jetzt auch Tacker definitiv eine absolute Verstärkung und Verpflichtung gewesen. Danke auch da nochmal an die Paderborner, dass sie ihnen jetzt da den Wunsch nochmal erfüllt haben, sich irgendwie neu zu verwirklichen. Der genießt es auch einfach, dass wir da jetzt auf wirklich auch auf ihn zählen und ihn brauchen. Also ich denke, der fühlt sich mittlerweile hier ganz wohl. Was die Mannschaftsleistung angeht, ja, also es kann natürlich jetzt nicht jeder der VfB Bochum sein, der hier fast mit einer unveränderten Mannschaft in die neue Runde startet. Das ist natürlich, das sind super Voraussetzungen, ne, wenn du ein eingespieltes Team hast. Ihr habt euch ja, glaube ich, kaum verändert jetzt. Habt ja wirklich den Großteil, den Kern der Mannschaft ja auch behalten. Bei uns war es natürlich ein bisschen anders. Entweder auslaufende Verträge, die dann einfach auch für die zweite Liga, ja, vielleicht auch keinen Sinn mehr gemacht haben. Andere Spieler, die uns leider verlassen haben, so wie zum Beispiel Kollege Kaufmann, den es ja dann zu Braunschweig gezogen hat, das war natürlich dann auch schon ein herber Verlust, muss man sagen. Und dann hast du halt das Problem, wenn du eine Mannschaft neu zusammenstellen musst und hast dann auch schon schlechte Voraussetzungen mit Corona, wissen wir ja selber, wie es auch ist. Die Mannschaft, die kann sich am Anfang jetzt auch nicht so leicht finden, dass du sagst, Jungs, geht einfach mal, zieht mal los, lernt euch mal kennen. Hat es halt einfach jetzt ein bisschen gedauert, aber so nah wie ich jetzt an der Mannschaft bin, ich bin jetzt nicht direkt an der Mannschaft, aber ein paar aus der Mannschaft kenne ich halt dann doch recht gut, hat sich's aber die letzten Wochen und Monate dann doch echt super entwickelt und die sind echt zusammengewachsen jetzt auch. Kommt natürlich vor allem auch noch durch die letzten Spiele. Wenn du halt siehst, du kannst definitiv mithalten, aber wirst dann irgendwo auch um deinen Lohn und deine Ernte gebracht durch Entscheidungen, die entweder skandalös sind, sorry, oder halt doch sehr fragwürdig. Dann denke ich, schweißt es auch noch ein Stück weit zusammen.
Ja, das ist dann auch so die nächste Frage, die ich stellen wollte, weil dann halt nochmal auf diese zwei Spiele gegen Fürth und Kiel, das waren ja so krasse Fehlentscheidungen. Ich möchte wirklich gar nicht wissen, wie groß dieser Aufschrei gewesen wäre, wenn das Vereine wären, die halt eine viel, viel größere Fanbase haben. Also was dann los gewesen wäre, zum Beispiel nach dem Kiel-Spiel wurde dann ja auch der Videoschiedsrichter, ich glaube, das war Petersen, wurde dann ja auch erstmal als Videoschiedsrichter abgesetzt, was dann ja auch schon ein krasses Zeichen ist, so, weil ich kann mich nicht dran erinnern, dass der DFB mal so schnell einen Schiedsrichter einfach irgendwie abgesetzt hat und gesagt hat, okay, das war jetzt so eine Fehlentscheidung, dich lassen wir hier erstmal nicht mehr als Videoschiedsrichter ran. Aber das schmeißt ja, denke ich, auch so eine Mannschaft dann zusammen, dass man dann sagt, ja, okay, jetzt erst recht, jetzt geben wir erst recht nochmal Vollgas und wir wurden hier zwar beschissen, aber wir kämpfen dagegen an und versuchen das, ja, für manche das Unmögliche, ich denke mal, in Würzburg sieht man das mittlerweile auch nach dem Sieg gegen den HSV anders, möglich zu machen. Aber wie war denn im Allgemeinen die Reaktion innerhalb des Vereins und innerhalb der Mannschaft auf diese Fehlentscheidung? Also ich weiß, dass euer Sportvorstand dann nach dem Kiel-Spiel gesagt hat, wir bauen das jetzt hier in Würzburg ab, dass da gar nicht mehr drauf geguckt werden kann. Das musste er jetzt gegen den HSV nicht machen, weil da gab es dann zum Glück keine Fehlentscheidung. Aber gab es da noch andere Reaktionen?
Also zu der Geschichte mit Schuppi und dem Bildschirm kann ich jetzt zumindest aus dem Nähkästchen plaudern, dass am Samstag beim Sonntag beim HSV-Spiel sie vorher noch gesagt, also du musst dir das so vorstellen, du hast ja so ein Login auch für die Regie, dass du genau ablesen kannst, wann wird was beobachtet, wann wird was geprüft und wie ist die Entscheidung. Dann gibt es vierstellige Codes, die du dann verwenden kannst, um zum Beispiel auf den Videoleinwänden halt auch diese Chart anzuzeigen. Ne? Also kennst du, hast bestimmt schon mal gesehen. Und den Zugang haben wir. Und witzigerweise sind wir nicht reingekommen vorm Spiel, 1,5 Stunden lang, weil es irgendeinen Serverfehler gab. Das war natürlich dann schon mal ein riesen Gag. Ja, dass du sagst, so geil, jetzt haben sie uns da halt auch schon ausgeschlossen. Es war, wie gesagt, nur ein Serverfehler. Und dann fiel halt nur so der Satz, naja, falls es heute wieder zu so einer Situation kommt, dann laufen Bernhard und Schuppi eh rüber und bauen das Ding ab. Also keine Ahnung, ob sie es wirklich gemacht hätten, aber ich hatte mich natürlich ein Stück weit dann schon auf die Situation gefreut und hätte es derbe gefeiert. Aber was die eigentlichen zwei Spiele jetzt betrifft, ich meine, man muss ja klar sagen, es ist ja, also eine Fehlentscheidung, es ist ja plakativ jetzt, wenn ich sage menschlich, aber es ist ja so. Also es kann ja immer mal passieren und ist auch gar kein Problem. Nehmen als Beispiel die Hinrunde, wir führen 2-1 gegen Greuther Fürth, Nachspielzeit, Greuther Fürther Stürmer köpft das Ball ins Tor aus, Schiedsrichter sieht es nicht, gibt Eckball, aufgrund des Eckballs fällt der Ausgleich. Also sprich, da sind wir ja auch so gesehen beschissen worden. Sage ich aber nichts. Schiri hat es halt nicht richtig gesehen, da greift kein Videoassistent ein, ist in Ordnung. Aber wenn du halt zwei Spiele in Folge solche klaren Fehlentscheidungen gegen dich kriegst, die ja auch passieren können, aber dann nicht mal ein Schiedsrichter auf die Idee kommt zu sagen, ich habe doch da einen Monitor stehen, dann gehe ich doch bitte da raus und schaue es mir einfach nochmal an. Ja? Das ist halt derbe. Aber da wollte halt auch keiner vom Verein, beispielsweise nach dem Spiel gegen Fürth, da wollte halt auch keiner vom Verein sich wieder hinstellen und sagen, wir machen jetzt hier wieder einen auf die Wehleidstour und sagen, wir sind der arme kleine Verein, werden hier beschissen. Also wenn du es vielleicht verfolgt hast, nach dem Spiel hat ja auch unser Kapitän Arne Feig gesagt, wir müssen uns das schon selber auch ankreiden, dass wir hier nicht mehr aus unseren Chancen gemacht haben, ist okay. Aber Kiel war halt für mich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Also wenn du gegen Kiel top spielst, Kiel ist meiner Meinung nach, da werden alle Kieler Fans anderer sein, nichts eingefallen, 60 Minuten lang. Und dann kriegst du diesen entscheidenden Nackenschlag mit einer so dermaßenen Fehlentscheidung. Ja, dann ist natürlich klar, dass in dem Moment dann wirklich jeder steil geht und sagt, also irgendwie ist hier doch jetzt gerade was mies, irgendwie stinkt doch hier gerade eben was. Und was ist denn jetzt hier bitte eigentlich Sache? Weil du sagst es selbst, ja, so ein Spiel oder sowas zum Beispiel jetzt im Spiel gestern, ja, Fürth gegen Kiel, das wäre ein ganz anderer Aufschrei, eine ganz andere Hausnummer. Oder lass sowas mal in der ersten Liga den Bayern passieren, Dortmund passieren, vielleicht auch in der zweiten Liga dem HSV passieren. da wird vielleicht auch nochmal ganz anders drüber diskutiert. Aber ich glaube, dass einfach der Druck jetzt auch nach dieser Fehlentscheidung in Kiel so groß war, weil es eben gleich zwei Spiele nacheinander bei der gleichen Mannschaft passiert ist, dass wahrscheinlich der DFB auch gar keine andere Chance hatte.
Ja, das glaube ich auch. Also das war dann halt das, was sie tun mussten. Gut, eine Entscheidung dann im Nachhinein irgendwie zurückzunehmen, Wiederholungsspiel anzusetzen, das passiert ja eigentlich nie.
Diesen Käse. Und das will auch, also ist auch in Ordnung so. Das ist in der Tatsache eine Entscheidung. Und also aus Würzburger Sicht hat auch, glaube ich, hier keiner jetzt nach einem Wiederholungsspiel geschrien. Aber man muss halt zumindest jetzt mal auch zum Herrn Pedersen sagen, der ja auch danach nicht einsichtig war, muss man halt auch mal sagen, okay, jetzt heult mal nicht, atme mal durch.
Ja, also mit Herrn Pedersen haben wir in Bochum auch Erfahrung gemacht. Wir wurden jetzt nicht, das war bei uns nicht so ausschlaggebend wie bei euch. Also es war halt im Pokal, wo er dann eine rote Karte gegen Manuel Riemann zeigt, wo man auch sagen kann, okay, ist das jetzt rot? 2 Wochen später war das, meine ich, gibt dafür ähnliche Situationen dann halt gelb. Davor die Woche wurde sowas vom Videoschiedsrichter zurückgenommen. Das ist dann ein allgemein sehr unglückliches Auftreten vom Schiedsrichter. Aber es ist halt, wie du schon sagst, bei euch dass es zweimal hintereinander passiert, dann noch, dass er so uneinsichtig ist. Da kommt halt alles zusammen. Aber dafür, dass dann der Verein sagt, ja, wir wollen uns jetzt hier nicht hinstellen und so auf diese wehleidige Tour, diese wehleidige Schiene fahren, ist das dann auch, ja, eigentlich ist es doof zu sagen, ja, lobenswert, aber im Grunde schon, weil selbst wenn man dann diese wehleidige Schiene fährt, bringt es einem am Ende nichts, dann muss man sich dann lieber auf die Aufgaben fokussieren, die da jetzt anstehen.
Ja, meine, in der Hinrunde wurde es ja ein, zwei Mal probiert zu sagen, anscheinend will man uns hier in dieser Liga nicht haben, und wenn du natürlich ständig solche Entscheidungen dann auch gegen dich hast, dann ist die Frage vielleicht irgendwann auch mal berechtigt, auch wenn es sicherlich keiner so meint. Aber es bringt dir ja nichts. Also was soll ich mich jetzt hinstellen und soll halt sagen, so, wir werden hier beschissen und ihr wollt doch bloß, dass wir wieder absteigen, wie auch immer. Aber Schuppis Reaktion und beispielsweise auch die Reaktion von unserem Tormann von Bonne war vollkommen richtig. Also wenn er halt sagt, er geht zum Schiedsrichter und sagt zu ihm, bitte schaust dir doch nochmal an, geh doch nochmal raus, guck doch nochmal. Und der Schiedsrichter sagt ihm halt ständig nur Maschinengewehr-salvenmäßig so, du spielst nicht den Ball, du spielst nicht den Ball, du spielst nicht den Ball, und er hört gar nicht darauf. Ja, dann muss man halt auch irgendwann mal was sagen, ist meine Meinung zumindest.
Da hast du recht. Aber dann kommen wir wieder zu den etwas schöneren Dingen bei den Kickers, und zwar, wie schon am Anfang gesagt, wirken sie deutlich gefestigter. Jetzt dann halt auch nochmal da der Sieg gegen den HSV. Ich glaube, das kann man deiner Meinung nach nicht oft genug erwähnen. Aber was sind denn die Stärken in der Rückrunde? Also in der Hinrunde, da haben wir ja auch vorher kurz drüber geschrieben, hattet ihr uns ja schon am Rande zumindest eines Punktverlustes, wenn nicht sogar einer Niederlage, dann durch einen starken Manuel Riemann zum Schluss dann, der dann noch den Sieg festgehalten hat. Was hat sich denn jetzt so, also was zeichnet die Mannschaft in der Rückrunde genau aus?
Da bin ich Riemann heute noch böse. Ja, was zeichnet die Mannschaft aus? Also ich glaube halt einfach, dass sie das Beste aus der jetzigen Situation macht. Sie hat natürlich eine Riesenbürde durch die Hinrunde, die überhaupt nicht gut gelaufen ist. Sie zeichnet aus, dass sie sich auf entscheidenden Positionen verstärkt hat. Ich habe es schon gesagt, also wenn du jetzt so punktuell mal rausnimmst in der Abwehr, rechts hinten Fälscherverstärkung, Strotik-Verstärkung, im Sturm vorne Pieringer eine Verstärkung. Also punktuell hat sie sich verstärkt und hat jetzt, denke ich, auch so ihr Spielsystem gefunden. Also nehmen auch Spieler beispielsweise wie Lotrich jetzt, der jetzt da auf der 10 spielt, der wird von Spiel zu Spiel besser und kommt mehr rein. Es war von Anfang an klar, dass es ein super Fußballer ist, aber du kommst halt aus der slowenischen ersten Liga, die halt mit einer zweiten Bundesliga nicht vergleichbar ist. Du musst dich halt auch an den Stil hier gewöhnen, du musst dich an die Härte vielleicht gewöhnen. Dann nimm das Spiel gegen Hamburg, Douglas hinten drin. Douglas hat eine super Karriere gehabt, bis er halt dann irgendwann mal aufs falsche Mittelchen zurückgegriffen hat, weil er abnehmen wollte und dann 3 Jahre nichts gespielt hat. Ich meine, dass der halt jetzt nicht in Topform, sondern mit 10 Kilo zu viel auf den Rippen dann daherkommt, ist auch klar. Den musst du auch erst wieder fit kriegen, aber der kommt halt beispielsweise auch immer besser rein. Also ich glaube, die Mannschaft ist einfach jetzt als Mannschaft zusammengewachsen. Die Mannschaft lernt jetzt auch besser miteinander zu spielen, hat ein System entwickelt, wie es funktionieren kann. Ist, finde ich, jetzt auch in der Offensive sicherlich nicht die durchschlagendste Mannschaft der Liga, aber sie ist deutlich variabler als noch in der Hinrunde. Und wie du selbst schon erkannt hast, sie steht hinten halt auch einfach bombig momentan. Also, es war die ersten Spiele jetzt ja in der Rückrunde, oder beziehungsweise im Jahr 2021 bestand ja die Abwehr aus Feig, Strodig, Hansen und Fälscher. Hansen jetzt gerade verletzt. Aber das ist halt auch schön zu sehen, dass es auch momentan wurscht ist. Selbst wenn Henne jetzt verletzt ist, kannst du halt Dugi dafür reinstellen und das funktioniert halt. Und das ist, glaube ich, auch der große Vorteil. Plus dann in meinen Augen am Samstag einem überragenden Daniel Hägele auf der 6. Der wurde am Anfang der Runde geschimpft, gescholten. Er kommt als Kapitän nicht klar. Das war vielleicht wirklich für ihn auch eine Bürde. Er musste eine Abwehr organisieren, die definitiv nicht zweitligareif war. Und das hat auch nicht funktioniert. Aber jetzt hat er halt auf der 6 zu einer alten Stärke zurückgefunden und war am Samstag für mich neben Douglas der überragende Mann. Und wer halt von Anfang an performt, ist halt Sontheimer. Sonti ist halt von Anfang an der Runde einer der tragenden Säulen, auch wenn man ihn leicht übersehen kann, weil er nicht so groß ist. Aber alleine das macht er halt auch einfach durch einen riesen, riesen Kämpfergeist halt auch wett. Und ich glaube, die Kombination aus allem, dass die Mannschaft jetzt halt auch weiß, wir sind jetzt hier wettbewerbsfähig und der Blick auf die Tabelle, die dir sagt, hey, das Thema ist längst nicht durch, auch wenn dich jeder hier irgendwie schon abschreibt, das macht die Mannschaft momentan stark.
Du hast es dann jetzt gerade schon zum Schluss schon mal ein bisschen angeschnitten, und zwar das Thema Klassenerhalt. Wieso schaffen denn die Kickers deiner Meinung nach den Klassenerhalt? Du hast dann auch gestern geschrieben, dass du jetzt sehr optimistisch eigentlich bist, beziehungsweise das Thema überhaupt noch nicht abgeschrieben hast, hast es dann jetzt auch noch mal gesagt. Aber was sind denn für dich so die Hauptgründe, warum es dann jetzt noch klappen wird?
Die Hauptgründe sind für mich Punkt 1 der Februar, weil wir im Februar die Top 5 gespielt haben. Also wir haben die Top 5 der Liga jetzt hinter uns gebracht. Wir hätten aus den Top 5 Spielen jetzt wesentlich mehr rausholen müssen. Konnten teilweise nicht, ne? Nimm Kiel als Beispiel oder Fürth. Jetzt kommt als letzter Top 5 Gegner noch Bochum. Du hast schon gesagt, das Hinspiel war schon recht knapp. Also deshalb, da bist du jetzt anderer Meinung, aber rechne ich mir für Samstag natürlich da schon auch ein bisschen was aus, vielleicht zumindest mal einen Punkt. Und dann glaube ich einfach daran, weil die Gegner für uns ja zum Teil auch mitspielen. Also Sandhausen am Wochenende nicht gewonnen, gut, Braunschweig hat gewonnen, aber unten drin ist es halt insgesamt so eng und es sind alles noch direkte Duelle von uns, es sind alles noch entscheidende Spiele, die danach dann kommen, dass ich glaube, dass dieser Klassenerhalt oder ich sag mal zumindest der Relegationsplatz definitiv nicht abzuschreiben sind. Weil eben auch die Mannschaft die dementsprechende Leistung zeigt. Also vielleicht sehe ich es jetzt durch die Vereinsbrille, aber ich glaube, wenn du dir die letzten Spiele anschaust, jetzt gegen den HSV, gegen Kiel, gegen Greuther Fürth, das Spiel gegen Düsseldorf, die Mannschaft der Kickers spielt nicht wie ein Tabellenletzter.
Nee, das auf keinen Fall. Also mit der Leistung, wie man jetzt gegen den HSV gespielt hat, das war jetzt für mich nicht so ein Anti-Fußball, so von wegen, wir wollen jetzt halt dem Gegner die Lust am Spielen nehmen. Also klar, irgendwo ist das immer das Ziel von jedem Verein, aber halt nicht dieses typische, wir treten jetzt einfach nur drauf, was halt dann immer mit den Vereinen, die unten stehen, verbunden wird, sondern es war halt schon so meiner Meinung nach, dass die Kickers halt nach vorne gespielt haben, sich dann halt ab und zu Chancen rausgespielt haben, gezielt Nadelstiche gesetzt haben und halt wirklich diese defensive Stabilität, die mir jetzt auch vor dem Spiel ein bisschen, ja, Angst, will ich nicht sagen, aber halt schon ein bisschen Sorgen macht, dass wir dann da halt unsere Probleme haben werden, da irgendwie durchzukommen. Natürlich mit dem Danny Blum hat man da wieder eine neue Option in der Offensive. Robert Jule ist sowieso immer für ein, zwei Geniestreiche gut, aber dann ist halt auch die Frage, wie die Kickers auf eben Robert Jule reagieren. So, Aue hat es vorgemacht, wie man ihn aus dem Spiel nehmen kann, wie wenig dann bei uns läuft, wenn dann auch die Außen nicht funktionieren. Deswegen, wenn das dann alles zusammenkommt, dann habe ich auch so das Gefühl, dass da halt mindestens ein Punkt bei euch, also beziehungsweise ein Punkt für euch bei uns drin ist.
Was halt auch noch ein Punkt war, der sich bei uns geändert hat, ist halt auch ich nenne es halt mal Spielintelligenz. Ja, also nimm das Spiel gegen Aue von uns. Ja, du führst in Aue und lässt dir dieses Slapstick-Tor einschenken. Wo die komplette Mannschaft vorgerannt ist und keiner hat irgendwie abgesichert, so wirklich. Das war dann auch intern für mich so ein kleiner Aufzieher bei so manchem Spieler, ob es vielleicht vorne im gegnerischen Strafraum Freibier gab, weil ihr alle vor seid. Dann Paderborn war auch ein sauknappes Spiel, was auch definitiv anders ausgehen kann. also die Spielintelligenz hat sich halt auch geändert, dass halt diverse Fehler so nicht mehr gemacht werden. Ja, und wie du sagst, nehmen auch jetzt an Beispiel Hamburg nochmal, ein Terodde wurde komplett aus dem Spiel genommen. Ja? Also ich war mir am Sonntag sicher, dass Terodde eine Bude macht. Hat 1-1 getippt, Tor Terodde, ist anders gelaufen, kann mir nur recht sein so. Deshalb glaube ich, dass die Chancen da definitiv auch da sind. Aber natürlich muss man auch sagen, geiler Matchplan eurerseits und das kann auch ganz anders laufen. Dafür ist halt, wie heißt es immer so schön, in der Liga kann einfach jeder jeden schlagen.
Ja, das hat man jetzt letztes Wochenende wieder gut gesehen. Aue schlägt uns, ihr schlagt Hamburg. Damit haben wahrscheinlich viele vorher nicht gerechnet, dass das so eintreten wird.
Ich meine,
Aber
ihr könnt uns ja auch noch zweimal helfen, sehe ich jetzt gerade beim Blick auf die restlichen Spiele. Also ich hätte da ganz gerne gegen Darmstadt vielleicht Ende April ein Dreier von euch und dann am letzten Spieltag gegen Sandhausen. Ich denke jetzt mal, das sind alles, kann sich ja alles noch geben und alles noch ändern. Hast du ja an St. Pauli gesehen, brauchst du mal eine kleine Serie, bist du raus unten drin, aber das wären jetzt zumindest aktuell die Gegner, von denen ich noch sage, mit denen müssen wir uns definitiv noch messen. Ja.
vorher haben wir euch ja auch schon geholfen mit dem Sieg gegen Braunschweig. Also,
Das stimmt natürlich, da hast du recht.
dann schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ich bin sowieso mal gespannt. Die nächsten Spiele sind ja für uns ausschlaggebend und dann wird sich zeigen, wie die Mannschaft in die Spiele danach gehen wird. Ob man als ja, Zweitplatzierter oder halt irgendwie noch oben in dieser Vierergruppe drin ist. Da bin ich ganz gespannt und habe auch ein bisschen. Ich merke schon den Stress in den nächsten Wochen. So, das.
Ja, aber es ist ja bei euch ähnlich wie bei uns auch. Ja? Ihr habt jetzt die direkten Duelle vor der Brust. Jetzt kommt unser Spiel, dann fahrt ihr nach Fürth, dann kommt der HSV. Also das sind ja dann Düsseldorf und dann Kiel. Also es sind natürlich jetzt auch für euch entscheidende Wochen. Hast schon recht. Also wie es bei uns entscheidende Wochen sind gegen den Abstieg, ist es für euch natürlich entscheidend, wie geht's weiter in puncto eventueller Aufstieg.
Ja, das Wort mit A, das nehme ich noch nicht im Mund, hast du auch gehört.
Aber ich
Da,
darf's ja. Ich darf's ja.
du darfst es richtig. Gut, ich bin mit meinen Fragen am Ende. Den Tipp hast du schon gesagt, was du dir ausrechnest. Beim Spiel hast du auch schon gesagt. Dann bedanke ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Wünsche euch viel Erfolg für die restliche Saison. Hier wieder der.
Stoppchen jetzt mal. Wir haben uns noch gar nicht auf den Tipp geeinigt. Ich habe
Du
nur
hast
gesagt,
nicht 1-1 gesagt?
Nee, 1-1 war mein Tipp fürs Hamburg-Spiel. Ich habe
Stimmt, da war ich
gesagt,
zu schnell.
ich würde mich freuen, wenn wir einen Punkt mitnehmen. Ja, bei Castropa. Da habe ich gesagt, das würde ich mich freuen. Aber ansonsten haben wir uns noch nicht geeinigt.
Dann war ich zu schnell und ich denke auch, wir werden uns hier nicht einigen, aber du kannst gerne deinen Tipp sagen. Ich glaube nicht, dass ich damit übereinstimme.
Einigen werden wir uns nicht. Nee. Ich würde jetzt natürlich aus Kickersicht, weil wir, wie gesagt, ihr könnt immer noch genug Punkte holen für das Wort mit A. Deshalb würde ich mich über einen Auswärtssieg natürlich freuen, auch wenn ich einen Unentschieden nehme, aber ich würde den Klassiker nehmen und zwar ein 1 zu 2.
Ja gut, da sind wir genau bei dem Punkt, dass wir uns da nicht einig werden bei dem Tipp.
Das wäre jetzt auch der erste Podcast mit Gäste-Podcast, wo wir uns auf ein Ergebnis einigen.
Ja.
Wobei bei St. Pauli hatten wir uns kurz geeinigt auf, es wird kein schönes Spiel. Da war zumindest Einigkeit da. Aber jetzt bin ich gespannt, was kommt.
Ja, ich habe es ja schon gesagt, dass ich ein bisschen mit der Defensive bei euch da ein bisschen hadere und Angst habe, dass wir da keine Ideen finden. Aber ich glaube einfach, dass das so ein 2-0-Sieg wird, dass Robert Jules seine Heldenmomente haben wird und wenn es wieder zweimal nach einer Ecke ist, wir gegen Osnabrück. Aber so ein schöner 2-0-Sieg, am besten ganz früh, dass man das danach runterspielen kann und ich nicht am Ende mit grauen Haaren hier sitzen werde.
Also, du hättest mir natürlich jetzt einen Gefallen tun können, uns wenigstens ein Tor gegönnt. Verstehst du?
Ja, ich bin optimistisch, dass bei uns fällt halt unser einer Innenverteidiger aus, Maxim Leitsch, der ist ja auch der schnellste Spieler der Liga, dass der Ersatz, ich denke mal, es wird Saulo Decardi sein, mit Amel Bella Kotschap das hinten dicht hält. Ich hoffe es sehr, aber ich bin einfach da jetzt optimistisch rangegangen.
Also, ich habe jetzt gerade eben nochmal die Statistiken aufgemacht, der direkte Vergleich. Ja, also zumindest im Thema Laufleistung sind wir vor euch. Ansonsten gleicht sich so einigermaßen aus. Ballbesitz 59, 43, Zweikampfquote ausgeglichen. Ja, also bei den Toren 1,82 zu 1,14. Schauen wir mal, ob das ein torarmes oder ein torreiches Spiel wird.
Ich glaube, die letzten Spiele waren ja eigentlich immer recht torreich. Also zumindest jetzt das Hinspiel 3-2, dann in der letzten Saison, beziehungsweise in der Saison, wo wir das letzte Mal aufeinander getroffen sind, dann zumindest bei uns ein 2-1, daran kann ich mich erinnern. Mhm. Ich glaube, bei euch war es dann ein 2-0.
Genau.
Also es sind 2-0. Immer, es sind immer ein paar Tore gefallen, auf jeden Fall.
2-0. Wir hatten das gestern Abend, wir machen jetzt so, also nicht, ist jetzt keine offizielle Kickers-Nummer, gibt ja auch einen offiziellen Kickers-Podcast, den ich betreuen darf, der hat damit jetzt aber nichts zu tun. Wir machen jetzt noch so inoffiziell bei Clubhouse immer so eine Nachklappe beziehungsweise ein Warm-up, das wird es auch am Samstag geben vor dem Spiel. Und da hat man gestern eben auch so ein bisschen den Rückblick nochmal so in Erinnerungen schwelgen, damals dieses 2-0 gegen Bochum zu Hause mit einem vollen Stadion, das natürlich momentan euch fehlt und uns fehlt. Und auch das ist ein Grund, warum ich mir wünschen würde, in der zweiten Liga zu bleiben, damit ich auch den Würzburger Fans oder damit wir denen auch nächstes Jahr Zweitliga-Fußball präsentieren können. Weil viel gesehen haben sie dieses Jahr nicht im Stadion.
Leider. Das stimmt. Hoffen wir einfach mal, dass dann nächste Saison das alles so weit ist, dass auch wieder Auswärtsfans überall mit hinfahren dürfen. Ich glaube, das wird am längsten dauern, dass da wieder die Fans auswärts mitfahren dürfen und da die Stadien füllen können.
Ja, also ich habe halt Hoffnung, ne? Weil so ein Verbleib jetzt in der zweiten Liga und wenn du so siehst, wie es in anderen so eins drüber und eins drunter läuft, dann könnte das nächstes Jahr eine richtig derbe, geile zweite Liga werden. Und überlegt euch das mit dem Wort mit A nochmal, weil ich meine, so gegen Schalke vielleicht nächstes Jahr. Und dann,
ja.
Hier habe ich es bei Twitter gelesen, der HSV zockt es ja auch ganz gerne nochmal. Schauen wir mal. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall, egal wie das Spiel am Samstag ausgeht, einen tollen restlichen Saisonverlauf.
Das wünsche ich euch auch und dann nochmal vielen Dank, dass du dabei warst, dir die Zeit genommen hast und auf Wiedersehen.
Bis dann, ciao.